Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Egal wer spielt, die Partien um 18.30 Uhr werden von der Fußball-Bundesliga immer als Top-Spiele bezeichnet. Heute ist es aber in der Tat eins. Leipzig empfängt den FC Bayern München, Erster gegen Zweiter in der Tabelle. Und der Tabellenführer liegt zurück. Die Leipziger liegen zurück 0:1 gegen Bayern durch ein frühes Tor in der dritten Minute. Diese beiden Teams, Leipzig und Bayern, die wollen vielleicht Meister werden. Bei den Bayern weiß man sicher, die Leipziger wehren sich noch ein bisschen dagegen. Wer noch Meister werden möchte und das auch ganz offensiv angesagt hat, das ist Borussia Dortmund. Nach der 1:3 Niederlage gegen Union Berlin vor 2 Wochen gab es allerdings interne Verstimmungen, so zumindest die Medienberichte. Es knirschte zwischen Trainer und Team, hieß es. Anscheinend vielleicht aber doch nicht so sehr, denn Dortmund gewann heute souverän mit 4:0 gegen Bayer Leverkusen. Jan Wochner.
Dieses Spiel hat gezeigt, wozu Borussia Dortmund in der Lage ist. Der BVB brauchte zwar Anlaufzeit, aber mit der Führung im Rücken entwickelten die Dortmunder wieder viel Spielfreude und Offensivpower. Bis zum 1:0 des Spaniers Paco Alcácer war Leverkusen die bessere Mannschaft gewesen. Bayer allerdings nutzte seine Torchancen nicht, blieb im Abschluss ungeschickt und glücklos. Anders Dortmund, das in der zweiten Hälfte traumhafte Kombinationen mit Toren veredelte. Zweimal Kapitän Marco Reus und Verteidiger Achraf Hakimi sorgten für einen insgesamt deutlichen Heimsieg.
Und die Erleichterung über diesen Sieg war auch dem Dortmunder Mittelfeldspieler Julian Brandt nach dem Spiel anzuhören.
Ich glaube, es war heute ja auch ein Kopfspiel, wenn du eigentlich 70:30 Ballbesitz hast, viel verteidigen musst, viele Läufe machen musst, viele Zweikämpfe reingehen musst und dann aber trotzdem noch es schaffst, eigentlich vorne einen kühlen Kopf zu bewahren und ja 4 Schiffe zu versenken, dann ist das definitiv auch was für die Mannschaft spricht.
Und damit Dortmund zumindest im Moment Tabellenführer, bis die Leipziger und Bayern ihr Spiel beendet haben. Köln gegen Gladbach, das ist ein Klassiker in der Bundesliga-Geschichte und nach einem Jahr Pause durch den Abstieg der Kölner stieg heute wieder in Köln dieses Rhein-Derby. Eigentlich ein Fest für alle Fans, aber in der zweiten Halbzeit gab es einen Zwischenfall. Aus dem Block der Kölner flog ein Böller, dabei wurden 12 Menschen verletzt. Und auch sportlich gab es keine guten Nachrichten für den FC. Das Team verlor mit 0:1. Stefan Kausen berichtet.
Es bleibt dabei, Gladbach ist der Angstgegner des ersten FC Köln. Im 100. rheinischen Derby gewinnen die Gladbacher zum 49. Mal. Entscheidender Mann dieses Spiels vor 50.000 war Alessandro Plea, der in der 14. Minute für die besseren Gladbacher traf. Die Borussia vergab eine Vielzahl von Chancen, auch wenn Köln am Ende noch einmal aufkam. Dieses 1:0 im Auswärtsspiel für Gladbach in Köln hochverdient.
Trotz des Spielverlaufs hat Kölns Trainer Achim Beierlorzer keinen Fehler im System gesehen. Seine Spieler hätten allerdings zu viele Fehler gemacht.
Konzeptionell habe ich keine großen Fehler gesehen, aber es ist natürlich so, es kämpfen halt zwei Mannschaften gegeneinander. Gladbach hat uns teilweise natürlich schon zu Fehlern gezwungen. Wir haben zu viele einfache Fehler gemacht. Man muss ja nur das Tor anschauen, das legen wir ja praktisch auf. Solche Fehler dürfen wir uns natürlich gegen solche Mannschaften mit diesem Niveau dürfen wir uns die einfach nicht erlauben.
Für den FC Augsburg sind es schwierige Zeiten. Es gab sehr lange keinen Sieg mehr, sowohl in der Bundesliga als auch im Pokal. Heute aber gegen Eintracht Frankfurt gelang ein 2:1 Sieg, von dem Patrick Schmidt berichtet.
Die Viertelstunde vor der Halbzeit war entscheidend. In dieser Phase haben sich die Augsburger 4 Großchancen erspielt. 2 davon waren drin. Erst ein klasse Seitfallzieher von Marco Richter, dann ein sehenswerter Schlenzer von Florian Niederlechner. Davor war das Spiel ausgeglichen, genauso wie zu Beginn des zweiten Durchgangs. Erst in den letzten 20 Minuten wurden die Frankfurter ihrem Favoritenstatus gerecht, haben allerdings nur noch ein Tor durch Gonzalo Paciencia erzielt. Für den FC Augsburg war das 2:1 der erste Pflichtspielsieg seit 5 Monaten. Eintracht Frankfurt verpasst nach der zweiten Auswärtsniederlage dagegen den Sprung unter die Top 6.
Vielleicht also der Befreiungsschlag für die Augsburger. Trainer Martin Schmidt will das neue Selbstbewusstsein auf jeden Fall nun mitnehmen.
Von den letzten 3 Spielen haben wir nur 1 verloren. Dieser Positivdenken müssen wir reinbringen. Dieser Positivdenken muss ans Team ran. Mit dem müssen wir das Team jetzt füttern. Und mit diesem wachsenden Selbstbewusstsein werden wir auch demnächst solider punkten.
Ebenfalls Selbstvertrauen getankt haben die Mainzer nach 3 Niederlagen aus 3 Spielen, gewann der FSV sein Heimspiel gegen Hertha BSC Berlin mit 2:1. Florian Winkler.
Mainz feierte den ersten Dreier, Hertha ärgerte sich über den Chancenwucher. Allein in der ersten Halbzeit hatte Berlins Stürmer Davy Selke zwei Großchancen. Einmal verhinderte der Pfosten, ein anderes Mal der starke Mainzer Keeper Robin Zentner die Gästeführung. Mainz hatte mehr Ballbesitz und Spielanteile und nutzte kurz vor der Pause eine Unachtsamkeit der Hertha-Defensive. Quaison traf völlig frei aus kurzer Distanz zum 1:0. Nach der Pause die Berliner aggressiver und offensiver, nutzten aber ihre zahlreichen Möglichkeiten nicht. Erst in der 83. Minute traf Grujic per Kopf zum Ausgleich. Mainz zeigte Mentalität und kam ebenfalls per Kopf durch Jeremiah Saint-Just zum etwas glücklichen 2:1 und dem ersten Saisonsieg, auf den die kriselnde Hertha noch weiter warten muss.
Die Hertha aus Berlin ist damit mit nur einem Punkt neuer Tabellenletzter. Und auch für das andere Berliner Team lief es heute nicht gut. Der Aufsteiger Union Berlin verlor gegen Werder Bremen mit 1:2. Lars Becker über ein turbulentes Spiel.
Elfmeterfestival, Videobeweise, zwei Platzverweise, jede Menge Aufregung und nur selten guter Fußball. Der erste FC Union verliert ein umkämpftes, zum Teil chaotisches Spiel an der ausverkauften Alten Försterei gegen Werder Bremen mit 1:2. Zwei Elfmeter in der ersten Viertelstunde nach Videobeweis. Klaasen trifft zur Bremer Führung, Andersen verwandelt einen Handelfmeter zum Ausgleich, 1:1 zur Pause. Dann scheitert Klaasen mit einem weiteren Foulelfmeter am glänzend reagierenden Gikiewicz. Doch hinein in die Freude der Unioner verwertet Füllkrug die nachfolgende Ecke wuchtig per Kopf zum 2:1 für Werder. Anschließend sahen Subotic und Şahin gelb-rot und Werders Rumpfmannschaft bringt den Sieg über die Zeit.
Soweit die Ergebnisse von heute Nachmittag. Gestern spielten schon Düsseldorf gegen Wolfsburg 1:1. In der zweiten Fußball-Bundesliga setzt sich die Krise von Absteiger Hannover 96 fort. Gegen Bielefeld hieß es am Ende 0:2. Sehr zum Ärger von Trainer Mirko Slomka, wie Fabian Wittke berichtet.
Das wird unseren Ansprüchen natürlich nicht gerecht, fasste 96-Coach Mirko Slomka die bisherige Saisonausbeute zusammen. Auch gegen Arminia Bielefeld sollte es mit dem ersten Heimerfolg in dieser Spielzeit nicht klappen. Nach einer guten Anfangsphase die Führung für die Gäste nach einer halben Stunde. Ein Kopfballtreffer durch Klos zum Pausenrückstand. Nach dem Seitenwechsel nach 64 Minuten dann die Entscheidung. Philippe verursachte einen Foulelfmeter. Vogelsammer trifft für Bielefeld zum 2:0. Und zum Endstand. Schon kommenden Freitag muss Hannover 96 bei Holstein Kiel antreten. Dann wird Waldemar Anton fehlen, der 10 Minuten vor dem Ende die gelb-rote Karte sah.
Beim anderen Bundesliga-Absteiger, dem VfB Stuttgart, läuft es hingegen besser, vor allem zu Hause. Aber in Regensburg zeigten die Schwaben heute, dass sie auch auswärts dreifach punkten können. Martin Raspe.
Das Ergebnis passte. Mit dem 3:2 holte der VfB Stuttgart den ersten angestrebten Auswärtssieg der Saison. Im Spiel selber hätten die Stuttgarter aber ihre Überlegenheit noch deutlicher machen können. Das 1:0 durch González brachte dem VfB die Pausenführung. Schon die hätte höher ausfallen können bei konsequenterer Chancenverwertung. In der zweiten Hälfte hatten die Stuttgarter weiterhin alles im Griff, waren aber, wie Trainer Tim Walter sagte, zu fahrig und machten es stellenweise dem Gegner zu leicht. Der Ausgleich per Elfmeter brachte Regensburg ins Spiel zurück. Alles war wieder möglich. Badstuber und kurz vor Schluss Al-Ghadoui machten dann für den VfB alles klar. Sekunden vor dem Abpfiff tat der Gegentreffer dem Punktekonto nicht mehr weh, dem Befinden der Mannschaft aber irgendwie doch noch, weil die Überlegenheit der Stuttgarter dadurch nicht deutlich wurde.
Stuttgart damit neuer Tabellenführer, kann aber am Montag vom Hamburger Sportverein verdrängt werden. Da geht es im Hamburger Derby gegen St. Pauli. Und auch ein anderer Club aus Baden-Württemberg durfte heute jubeln. Heidenheim besiegte Kiel mit 3:0. Detlef Lindner.
Das war ein gebrauchter Tag für Holstein Kiel. Es wollte einfach nichts klappen. Das lag vielleicht auch am frühen Rückstand und an den aufgedrehten Heidenheimern. Das 0:1 durch Leipertz bereits in der 4. Spielminute führte zu noch mehr Kieler Verunsicherung in der Defensive. Leidenschaft und Aggressivität waren wie weggeblasen. Nur eine Lee-Chance über 90 Minuten in der Offensive, das war einfach viel zu wenig. Kleindienst gelangen die Treffer zum 0:2 und 0:3, letzterer kurz nach der Pause. Holstein war nicht mehr in der Lage, sich aufzubäumen, hofft jetzt auf eine deutlich bessere Vorstellung am Freitag im Heimspiel gegen Hannover 96.
Und vom aktuellen Sport kommen wir jetzt zum großen Ganzen, zur Sportpolitik. Der Weltfußballverband FIFA und der Sportartikelhersteller Adidas. Seit vielen Jahrzehnten ist das eine enge, eine lukrative Beziehung und eine Beziehung, in der auch dreckige Geschäfte eine Rolle spielten. Horst Dassler hat zum Beispiel mit Hilfe einer Agentur viele Jahre lang Schmiergelder an FIFA-Funktionäre bezahlt. Das Unternehmen selbst konnte sich aber von unlauteren Methoden immer distanzieren. Eine interne FIFA-Mail stellt Adidas nun aber ins Zwielicht. Der Generalsekretär der FIFA, Alison Blell, schrieb im Dezember 2018 an andere ranghohe FIFA-Mitglieder, Zitat, es ist richtig, dass die Zusammenarbeit von Adidas mit der FIFA etwa 40 Jahre zurückreicht. Ich denke, zu diesem Zeitpunkt begannen sie Bestechungsgelder an, das frühere Management des Unternehmens zu zahlen. Oder zumindest wurde dies in früheren Kommentaren so berichtet. Und jetzt haben sie einen Vertrag bis 2030, demzufolge ihnen alle möglichen Rechte eingeräumt wurden, auch im Hinblick auf Wettbewerbe, die es gar nicht gibt. Toller Deal. Ich frage mich, warum die FIFA das getan hat. Zitat Ende. Der Mann, der diese E-Mail ausgegraben hat, ist Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung. Er ist mir jetzt live zugeschaltet. Herr Kistner, warum ist diese Mail so delikat?
Sie ist aus vielerlei Gründen sehr delikat. Greifen wir uns einfach mal drei besondere Delikatessen heraus. Da ist zunächst die Tatsache, dass Adidas hinter den Kulissen durchaus sehr geladen war. Als sie durch Presseenthüllungen im Herbst 2018 erfahren haben, dass FIFA-Boss Gianni Infantino im Zuge sehr geheimer Hinterzimmergespräche versucht hatte, mit Investoren künftig überwiegend aus der Golfregion angesiedelten Investoren einen Ausverkauf fast aller FIFA-Rechte auszuhandeln. Das hätte auch bestehende Rechte aktueller Sponsoren betroffen. Die Mails zeigen, dass Adidas-Vorstandschef Kaspar Rohrstedt massiv die Unternehmenskommunikation beklagt und sogar brieflich ein Gespräch mit Infantino gefordert hat. Also Erkenntnis 1, da hat es richtig gekracht. Zweitens verrät die Mail von Berl, der immerhin die hauptamtliche Nummer 2 ist, viel über die besonderen Vertragsinhalte mit Adidas, dass der deutsche Sportartikelkonzern bis ins Jahr 2030 Rechte auch an Wettbewerben hat, die es noch gar nicht gibt, war so noch nicht bekannt. Und wenn das zutrifft, dann hat Infantino da über Rechte verhandelt mit seinen Investoren, die eigentlich schon bei anderen Leuten liegen. Und drittens und besonders delikat ist natürlich der Umgangston auf höchster FIFA-Ebene, wenn es um den treuen Werbepartner Adidas geht. Berl tischt den Kollegen hier harte Korruptionsvorwürfe auf. Er gratuliert dann sarkastisch zu einem tollen Deal und knüpft, und das ist das Wichtigste, unmittelbar die Frage daran, warum die FIFA das getan habe, warum sie diesen Vertrag also geschlossen habe. Und das zeigt, wie man hinter verschlossenen Türen denkt und dass es zumindest in Teilen sehr starke Vorbehalte untereinander geben dürfte.
Was bedeutet das denn für das Verhältnis zwischen Adidas und FIFA? Steht da ein Bruch womöglich einer sehr langen Partnerschaft bevor?
Also ich glaube, dass zumindest Adidas kein Interesse an einem Bruch hat. Die sind seit Jahrzehnten dabei. Warum sollten sie abspringen wollen und riskieren, dass dann der Erzkonkurrent Nike antritt? Dass sie also jetzt so stillhalten, das könnte entweder darauf hindeuten, dass sie ganz einfach befürchten, dass die FIFA am längeren Hebel sitzt. Das hat Infantino, dem Sportausrüster, vielleicht ja schon beim letzten Zusammenprall im Dezember verdeutlicht. Oder aber Adidas hat angesichts der nassforschen Art, wie der Vizegeneralsekretär Berl seine Vorwürfe jetzt auch noch bekräftigt hat. Er zieht ja nicht zurück, sondern er erklärt, dass er sich da auf vielerlei Presseberichte international bezieht. Adidas hat deshalb die große Sorge, es könnte eine peinliche öffentliche Debatte entstehen, wenn man die FIFA jetzt öffentlich zur Rede stellt. Das wäre allerdings kein gutes Zeichen nach außen und erst recht kein gutes Zeichen an die anderen großen Sponsoren, wenn man offiziell solche doch sehr massiven Anschuldigungen einfach ignoriert, obwohl man sie gerade rücken könnte oder müsste.
Aber diese Vermutung ist für Sie der Grund, warum Adidas und auch die FIFA sich jetzt nicht inhaltlich stärker von dem Inhalt der Mail distanziert haben?
Das muss man zumindest spekulieren. Es bieten sich auch da verschiedene Überlegungen an. Also aus langjähriger Berufserfahrung halte ich es für ziemlich einmalig, dass hier offenbar niemand gewillt ist, mal ein klärendes Wort zu diesen Verdächtigungen zu finden. Bell, wie gesagt, hat sie präzisiert. Er verweist auf Medienquellen, aber die gibt es. Aber die Frage kann hier ja überhaupt nicht sein, was früher über, Sie haben es vorhin schon angesprochen, Affären im Dunstkreis von FIFA-Funktionären und Adidas-Top-Leuten berichtet wurde, wenn Bell, der vor seiner FIFA-Zeit Chefjurist der UEFA war, diese Berichte für falsch erachtet, dann hätte er sich in der internen Adidas-Debatte nie so äußern dürfen. Und spätestens jetzt müsste er sich davon distanzieren. Wenn er die Berichte und die realen Korruptionsvorgänge damals aber tatsächlich zum Anlass nimmt, das Vertragsverhältnis in Frage zu stellen, dann wäre das zwar vorstellbar, aber dann müsste er auch den zweiten Schritt tun. Dann müsste intern aufgerollt werden, die ganze Geschichte. Und dafür gibt es eine Ethikkommission und andere Stellen. Das ist nicht erkennbar, dass irgendein Vorgang läuft. Also Es ist alles sehr diffus und insbesondere Adidas macht dabei im Moment keine überzeugende Figur.
Das sind Einschätzungen von Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung zur neu herausgekommenen Mail und wo unter anderem ein Zusammenhang zwischen Adidas und der FIFA in unlauteren Methoden hergestellt wurde. Herr Kistner, vielen Dank für diese Information. Und inzwischen ist das Topspiel Leipzig gegen Bayern in die Halbzeit gegangen. 1:1 ist dort der Zwischenstand. Thorsten Wege mit den Einzelheiten.
Na, da war doch eine Menge drin in diesen ersten 45 Minuten. 1:1 steht es zwischen RB Leipzig und Bayern München. Glücklich aus Sicht der Gastgeber, muss man sagen, denn der Ausgleich fiel praktisch mit dem Schlusspfiff durch einen Foulelfmeter verwandelt von Emil Forsberg-Hernandez, hatte zuvor Paulsen im Strafraum elfmeterreif gefoult. Aber davor eigentlich nur die Bayern aktiv. Die gingen früh in Führung durch Lewandowski in der dritten Minute. Nach einem Fehler von Klostermann auf der rechten Seite hatte Müller den Braten gerochen, wunderbar durchgesteckt auf den polnischen Stürmer. Und der ließ sich die Chance nicht entgehen, im Gegensatz zu weiteren Möglichkeiten. Denn in der 12. und 15. da hätte Lewandowski eigentlich schon auf 2 oder gar 3-0 erhöhen können oder sogar müssen. Zuvor gab es die einzige echte Chance aus dem Spiel für Leipzig. Klostermann jagte den Ball über die Maschen. Dann noch eine strittige Situation. Erst gab es Elfmeter für die Bayern, der wurde dann zurückgenommen. Und auf der anderen Seite den Elber, den verwandelte Forsberg. Deswegen steht es 1:1 nach 45 Minuten zwischen Leipzig und München.
Thorsten Wege mit den Einzelheiten zur ersten Halbzeit Leipzig gegen Bayern. Ohne Schiedsrichter kein Spiel. Das erleben an diesem Wochenende die Amateurvereine im Saarland. Denn die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, sie pfeifen nicht. Der Grund, sie werden immer wieder Opfer von Gewalt. Sie werden bedroht, teilweise sogar getreten und geschlagen. So wie ein Schiedsrichter, der vor wenigen Wochen nach einem C-Jugendspiel mit einer Gehirnerschütterung im Krankenhaus landete. Das spielfreie Wochenende soll jetzt eine symbolische Aktion sein, so der Vorsitzende des Schiedsrichterausschusses im Saarland. Daran beteiligt sich auch der Sportminister Klaus Bouillon von der CDU. Er hat alle Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter morgen zum Grillfest eingeladen. Und ich habe ihn im Vorfeld gefragt, was er den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter dort sagen möchte.
Zunächst einmal will ich Ihnen Mut machen. Man sagt sich ja, durch solche Einzeltäter, das sind ja teilweise völlige Idioten, die Schiedsrichter attackieren, nicht mehr bewerten lassen. Wir brauchen die Schiedsrichter, sie brauchen auch den Rückhalt. Ich denke, es soll auch sichtbar werden, dass wir hinter ihnen stehen und dass durch solche Dinge sie sich nicht entmutigen lassen. Ansonsten wäre ja ein Großteil des gesellschaftlichen Lebens, gerade am Wochenende, was Fußball angeht, nicht mehr denkbar.
Aber sind es wirklich Einzelfälle? Es gab in den vergangenen Jahren 35 Fälle, die der Sportsgerichtsbarkeit gemeldet wurden. Und wenn man sich anschaut, dass jetzt in den vergangenen Wochen nochmal 6 dazugekommen sind, kann man wahrscheinlich annehmen, dass viele Fälle auch nicht gemeldet wurden und jetzt erst dieses Thema wirklich wieder in die Öffentlichkeit kommt. Wie viel weiß denn überhaupt das Sportministerium darüber, wie häufig so etwas vorkommt und auch warum?
Wir werden in aller Regel informiert. In aller Regel waren es bisher auch Beleidigungen, also verbale Attacken. Körperverletzungen sind da unsere Informationen Gott sei Dank nach wie vor die Ausnahme. Aber ich denke, wir wollen das so handhaben, während den Anfängen, weil es kann einfach nicht sein, dass diese Menschen auch zukünftig attackiert werden. Und deshalb wollen wir auch uns morgen darüber unterhalten, was kann man als Verband tun, welche Gespräche sind zu führen, auch beispielsweise mit der Justiz. Weil die Regel ist ja oft so, bei sogenannten Antragsdelikten gibt es ja auch viele Einstellungen. Hier muss man meines Erachtens mit dem Verband reden. Ich denke, wenn solche Attacken auch verbaler Art gegenüber den Schiedsrichtern erfolgen, sollte man die Möglichkeiten, die das Strafgesetzbuch bietet, auch nutzen.
Das heißt, Sie plädieren dafür, dass nicht nur die Sportsgerichtbarkeit stärker durchgreift, sondern auch die zivilen Gerichte?
Ich denke ja, wenn jemand wie hier gewürgt wurde oder körperlich attackiert wird, dann ist das ja ein Straftatbestand. Teilweise Antragsdelikt, je nach Schwere auch ein sogenanntes Amtsdelikt. Und ich denke, hier sollte gemeinsam der Verband mit den Schiedsrichtern die entsprechenden Schritte unternehmen, damit die Täter zur Rechenschaft gezogen werden.
Dieses Thema Gewalt gegen Schiedsrichter ist ja jetzt nicht neu. Das ist immer wieder in den vergangenen Jahren aufgeploppt. Warum tut man das, was Sie gerade gesagt haben, nicht schon jetzt?
Bei Zehntausenden von Spielen, ich glaube in ganz Deutschland gibt es in einer Saison 800.000 Fußballspiele, zeigt es zunächst einmal, dass es Gott sei Dank gering ist. Andererseits ist das, was wir erleben, ja leider Gottes ein Spiegelbild der Verrohung unserer Gesellschaft in vielen Bereichen. Das ist sehr schwer zu sagen, was kann man dagegen tun. Im Prinzip ist es eine Sache der Erziehung vom Elternhaus über die Schule und über die Gesellschaft angefangen. Viele dieser Dinge waren ja vor Jahren gar nicht denkbar.
Ein Vorschlag, der gemacht wurde als Maßnahme, um gegen solche Gewalttäter oder solche Gewalttaten zu verhindern, beziehungsweise das Klima, was Sie gerade angesprochen haben, ein bisschen wieder aufzuhellen, ist, dass die Präventionsarbeit verstärkt wird, insbesondere bei den Vereinen auf dem Land. Das kostet aber Geld. Sind Sie da bereit, als Sportminister die Vereine dabei zu unterstützen, auch finanziell?
Das wäre kein Problem. Wir haben sogar eine eigene Abteilung Präventionsarbeit angegliedert bei uns im Saarländischen Landtag. Nur ich glaube nicht, dass wir da weiterkommen, weil diejenigen, die die Straftaten begehen, sind ja in aller Regel Einzeltäter, Privatleute, die nicht unbedingt einem Verein angehören. Es geht also eher aus meiner Sicht um ein gesellschaftspolitisches Problem.
Das heißt, die Politik ist da in gewisser Weise machtlos?
Ich denke ja. Wir erleben ja das Phänomen in der Gesellschaft nicht nur bei den Schiedsrichtern. Schauen Sie, Körperverletzungen, Attacken über Polizei, Rettungskräften, Feuerwehr, THW. Hier ist so eine Verrohung der Gesellschaft eingetreten. Das war doch vor 10, 15 Jahren völlig undenkbar.
Es gab in den Niederlanden tatsächlich auch das Problem, dass es Gewalt gegen Schiedsrichter gab und Schiedsrichterinnen. Da wurde tatsächlich ins Gesetz verankert, dass Schiedsrichter einen ähnlichen Status wie Feuerwehrleute oder auch Polizeikräfte haben. Also dass das sozusagen als schlimmeres Delikt gewertet wird. Können Sie sich das auch für Deutschland vorstellen?
Also ich persönlich würde gern darüber nachdenken. Ich bin jetzt überrascht, habe ich nicht gehört. Aber das ist schon zu überlegen, weil wir haben allein im Saarland 1000 Schiedsrichter. Wir haben in einer Saison in ganz Deutschland, glaube ich, 3,4 Millionen Fußballspiele. Wenn man sich diese Menge überlegt, ist das überlegenswert.
Sagt Klaus Bouillon, der saarländische Sportminister, zum Schiedsrichterstreik in seinem Bundesland. Wir kommen nochmal zurück zum Spiel Köln gegen Gladbach. Denn, wie vorhin schon gesagt, sind dort bei einem Böllerwurf Menschen verletzt worden. Inzwischen sind es 13. Weitere Einzelheiten von Jochen Hilgers.
Der Böller war kurz vor Spielschluss beim Stand von 0:1 aus Kölner Sicht gezündet worden. Unter den Verletzten, die mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden, sind 8 Ordner und ein Fotojournalist. Mehrere Kameraausrüstungen wurden schwer beschädigt. Durch Videoaufnahmen konnte der mutmaßliche Täter identifiziert und kurz darauf festgenommen werden. Die Polizei war bei dem Derby mit 2000 Beamten im Einsatz. Vom frühen Morgen an hatten sie ein Auge auf die rivalisierenden Fangruppen aus Köln und Mönchengladbach. Stunden vor und nach dem Spiel wurden immer wieder Gruppen mutmaßlicher Störer festgesetzt. Bei der Abreise der 50.000 Fans kam es noch zu einem tödlichen Unfall. Eine junge Frau geriet in Der Böller war kurz vor Spielschluss beim Stand von 0:1 aus Kölner Sicht gezündet worden. Unter den Verletzten, die mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden, sind 8 Ordner und ein Fotojournalist. Mehrere Kameraausrüstungen wurden schwer beschädigt. Durch Videoaufnahmen konnte der mutmaßliche Täter identifiziert und kurz darauf festgenommen werden. Die Polizei war bei dem Derby mit 2000 Beamten im Einsatz. Vom frühen Morgen an hatten sie ein Auge auf die rivalisierenden Fangruppen aus Köln und Mönchengladbach. Stunden vor und nach dem Spiel wurden immer wieder Gruppen mutmaßlicher Störer festgesetzt. Bei der Abreise der 50.000 Fans kam es noch zu einem tödlichen Unfall. Eine junge Frau geriet in Köln-Weiden unter eine Straßenbahn und starb noch am Unfallort.
Jochen Hilgers zu den Ereignissen rund um das Bundesligaspiel Köln gegen Gladbach. Wenn es um Fußball in Deutschland geht, führt früher oder später kein Weg am Deutschen Fußballbund vorbei, denn der DFB ist der einzige bundesweite Fußballverband in Deutschland. Zumindest war es lange Zeit so, aber der DFB ist nicht unumstritten, insbesondere nachdem auch die Suche nach einem neuen DFB-Präsidenten wieder intransparent verlief. Und deswegen gibt es jetzt Widerstand und in Leipzig hat sich dieser dann so formiert, dass es dort einen neuen Fußballverband gibt, die Confederation of Football. Ein Gegenentwurf zum DFB will er sein. Thorsten Poppe hat ihn besucht.
Ja! 70.000 Amateurfußballspiele Woche für Woche, organisiert unter dem Dach des Deutschen Fußballbundes DFB, der verantwortlich ist für den Spielbetrieb von der Kreisklasse bis zur dritten Liga. Mehr als 7 Millionen Mitglieder hat der größte Sportfachverband der Welt. Doch jetzt bekommt der Verband Konkurrenz als alleiniger Verantwortlicher für den deutschen Amateurfußball. Denn letztes Jahr hat sich ausgerechnet in Leipzig, dort wo auch der DFB im Jahr 1900 gegründet wurde, die Confederation of Football, COF, gegründet. Sie sieht sich selber als erster eigenständiger und unabhängiger Fußballverband, der sich aktiv um die Belange der Fußballbasis kümmert, wie COF-Präsident René Jacobi erklärt.
Die meisten Menschen haben bei der Hoffnung auf Veränderungen im bisherigen System des DFB einfach resigniert aufgegeben. Da wir in einer Leistungsgesellschaft leben, erscheint es aus unserer Sicht auch vollkommen unnatürlich, dass ausgerechnet Sportverbände, welche Leistungen im sportlichen Bereich fördern sollen, selbst vollkommen konkurrenzlos agieren können. Zum ersten Mal wollen wir damit einen tatsächlichen Wettbewerb auf Verbandsebene schaffen, wie er in allen anderen Lebensbereichen bereits seit Jahren vollkommen üblich ist.
Der Fußballverband der Stadt Leipzig, FVSL, ist dort bisher für den organisierten Fußball unter dem Dach des DFB zuständig und hat schon auf diese neue Konkurrenzsituation reagiert. In einem Rundschreiben weist er alle Mannschaften, die bei ihm und damit eben im DFB gemeldet sind, darauf hin, dass eine Teilnahme an alternativen Spielbetrieben genehmigungspflichtig sei. Wörtlich heißt es in dem Schreiben, das dem Deutschlandfunk vorliegt:
Die Teilnahme von Spielern, Schiedsrichtern oder Trainern von Mitgliedsvereinen an Spielen, die außerhalb des vom DFB einschließlich FVSL organisierten Spielbetrieben, hierzu zählen unter anderem auch Freundschaftsspiele oder diverse Turniere, stattfinden sollen, bedürfen der Genehmigung des FVSL.
Wer sich diese offizielle Genehmigung nicht einholt, muss laut dem Fußballverband der Stadt Leipzig mit einem Sportgerichtsverfahren rechnen. Das betrifft zurzeit 18.500 Mitglieder in über 80 Vereinen. Gegenüber dem Deutschlandfunk will sich dazu vom Fußballverband der Stadt Leipzig niemand äußern. Auch unsere Anfrage an den DFB bleibt unbeantwortet. Mehrere Verbände sind in anderen Sportarten keine Seltenheit. Im Boxen kann man in 4 verschiedenen Verbänden Weltmeistergürtel erringen. Im Fußball ist das aber etwas Neues. Trotzdem hält der alternative Fußballverband COF die monopolistische Struktur des deutschen Fußballs für einen Verstoß gegen europäisches Wettbewerbsrecht. Diese Einschätzung wird unterstützt von einem Beschluss der Europäischen Kommission gegen die Internationale Eislaufunion ISU. Der Sportverband hatte harte Sanktionen für den Fall angekündigt, falls Sportler an nicht von der ISU genehmigten Eisschnelllaufwettkämpfen teilnehmen. Da diese Sanktionen jedoch gegen das EU-Wettbewerbsrecht verstießen, musste die Internationale Eislaufunion sie zurücknehmen. Die zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager erklärte damals dazu:
Die harten Sanktionen, die die Internationale Eislaufunion gegen Eisläufer verhängt, dienen jedoch auch dazu, ihre eigenen geschäftlichen Interessen zu schützen und andere daran zu hindern, eigene Veranstaltungen zu organisieren. Die ISU muss nun unserem Beschluss nachkommen und Sportlern und konkurrierenden Veranstaltern im Interesse aller Eislauffans neue Möglichkeiten eröffnen.
Der Deutschlandfunk hatte bereits 2017 über die Auswirkungen dieses EU-Beschlusses berichtet. Schon damals waren Kartellrechtler der Ansicht, dass diese Entscheidung die Möglichkeit von Clubs im Fußball fördere, eigene Ligen außerhalb der Sportverbände zu gründen. Auch auf der Webseite des alternativen Fußballverbandes COF wird dieser Beschluss dokumentiert. Selbst wenn es auf dieser Basis letztendlich rechtlich zulässig sein würde, die COF zu betreiben, wird der Weg lang und steinig sein, um überhaupt ein ernstzunehmender Konkurrent für den DFB zumindest auf regionaler Ebene werden zu können. Bisher hat die COF dafür auch erst 35 Mitglieder gewinnen können. René Jacobi wirkt vor allem mit verschlankten Strukturen um die Gunst der Vereine.
So lautet unser Credo, dass jede Minute, in der jemand in einem Verein oder in unserer Organisation mit Verwaltungsarbeit beschäftigt ist, eine Minute ist, in denen die eigentliche Arbeit an der Basis nicht durchgeführt werden kann.
Ein Verbändewettstreit würde den Amateurfußball grundlegend verändern. Die Vereine könnten sich für ein Ligasystem entscheiden. Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg.
Der Atem wird kurz, die Brust zieht sich zusammen, man kann kaum noch nach Luft schnappen. Das sind die Symptome von Asthma. Die Krankheit ist gut zu managen, mit Sprays kann man die Beschwerden schnell lindern. Die Wirkstoffe in diesen Sprays stehen aber im Verdacht, die Leistung von Sportlerinnen und Sportlern zu verbessern. Hohe Dosierungen stehen bereits jetzt schon auf der Verbotsliste. Eine neue Studie soll nun aber genauer klären, ab welchen Dosen die Sprays leistungsfördernd wirken und wie genau sie das tun. Josef Opfermann mitteln Einzelheiten.
Finanziert wird die Studie von der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA. $315.000 investiert sie in das Projekt, an dem federführend Forscher aus Ulm, aber auch Köln und Berlin beteiligt sind. Geklärt werden soll, steigern Asthma-Sprays die Leistung bei Sportlern? An der Studie mitwirken wird auch Maria Christina Paar vom Institut für Pharmazie der Freien Universität Berlin. Sie erklärt, wo die Probleme bei Asthmamitteln im Sport liegen können.
Das ist einmal die Weitung der Bronchien und das bessere Atmen, bessere Sauerstoffaufnahme
und dadurch möglicherweise höhere Leistung. Andererseits haben aber auch diese Asthma-Medikamente möglicherweise einen Einfluss auf das Muskelwachstum.
Und auf den Erfolg? Bei den Olympischen Spielen 2002 zum Beispiel holten die 5% der Athleten, die sagten, sie hätten Asthma, stolze 15% der Medaillen. An der Studie geben die Forscher 24 Probanden mal Asthmamittel und mal Placebos. Dann kommen die Tests, erklärt Maria-Christina Paar.
Zum Beispiel eben Lungenfunktionstests, so wie man sie vielleicht auch schon mal beim Arzt selber erlebt hat. Dann gibt es auch noch biologische Parameter, die im Blut, Urin oder auch in der Muskulatur selber gemessen werden.
2020 legen die Forscher ihre Ergebnisse vor. Dann wird man wissen, was es bringt, mit Asthmamitteln im Sport zu betrügen.
Der Leiter dieser Studie ist der Ulmer Sportmediziner Jürgen Steinacker. Er forscht allerdings nicht nur. In seinem Zuständigkeitsbereich an der Uniklinik werden auch Sportlerinnen und Sportler behandelt. Eine Doppelrolle, die für Kritik sorgt. Denn in Freiburg nutzten jahrelang Sportmediziner die Erkenntnisse, die sie aus der Forschung an Dopingmitteln erzielt haben, um Sportlerinnen und Sportler mit genau diesen Dopingmitteln zu behandeln. Ein System, das erst durch den Skandal rund um das Team Telekom 2007 aufflog. Um so etwas zu verhindern, gibt es seit vergangenem Jahr in Baden-Württemberg eine unabhängige Kommission, die solche Studien genehmigen soll. Die aktuelle ist davon aber noch unberührt. Und im Gespräch hat Steinacker auch die Kritik zurückgewiesen, dass die Wirkung von Asthma-Sprays eigentlich schon durch andere Studien belegt sei.
Die meisten Studien zeigen eigentlich keinen Effekt auf die Leistungsfähigkeit. Es gibt zwei kleine Studien, die aber nicht richtig beweisen sind, die zeigen, dass es Effekte gibt. Die haben aber auch nicht methodisch alles richtig gemacht. Und dann gibt es nur anekdotische Berichte. Das heißt, wenn Sie in die Literatur sprechen, würden ungefähr 80% der Wissenschaftler sagen, es gibt keinen Beweis, dass Asthma-Sprays die Leistung verbessern. Und 20% würden sagen, naja, das muss man noch untersuchen. Und zu diesen 20% gehören wir als kritische Wissenschaftler.
Was wäre die Folge, wenn Sie feststellen würden, dass die Sprays, wie Sie vermuten, leistungsfördernd sind?
Wir können spekulieren, dass solche Effekte, wenn wir sie nachweisen können, zu einer Anwendungsbeschränkung der Medikamente führen. Zum Beispiel ein besserer Nachweis der Asthma-Diagnose, dass man nur wirklich schaut, können die Sportler, haben die wirklich Asthma? Und die andere Sache, dass wir auch die Höchstdosen eventuell anpassen.
Das heißt, das würde dann dazu führen, dass die Dosen, die im Moment auf der NADA-Verbotsliste angegeben sind, also diese Höchstgrenzen, dass die herabgesetzt werden oder dass vielleicht sogar der Gebrauch in Gänze verboten wird? Oder glauben Sie, dass das nicht passieren wird?
Wir werden es nicht wahrscheinlich komplett verbieten, weil die Medikamente durchaus wichtig sind für Menschen, die auch Sport treiben sollen. Aber man muss einfach kritisch die Medikamente einsetzen. Und da muss man einfach ein bisschen mehr Formalismus wahrscheinlich haben. Aber die Höchstdosen sind auch vielleicht auch gar nicht so notwendig, um effektive Medikation zu machen. In unserer eigenen Praxis, wir haben ja eine sportmedizinische Abteilung hier in Ulm, setzen wir wesentlich niedrigere Dosen ein, effektiv in der Behandlung unserer Sportler und können auch die Asthmasymptome gut kontrollieren in Kombination mit anderen Medikamenten. Also es geht nicht darum, das zu verbieten, sondern zu kontrollieren.
Sie haben gerade gesagt, dass es möglich wäre, ja auch den Nachweis wieder zu verschärfen. Also besser Sportler müssen nachweisen, dass sie Asthma haben, um diese Medikamente zu benutzen. Warum macht die WADA das nicht einfach?
Ja, genau, weil wir hatten schon vorhin darüber gesprochen, dass die überwiegende Community der Meinung ist, das ist nicht so wichtig. Und man kann das ruhig nehmen, weil die Studien das nicht beweisen. Die Studien sind aber schlecht methodisch, weil man muss, um so eine Studie zu machen, einen erheblichen methodischen Aufwand machen, wie ich ihn jetzt hier schon für einen Akutversuch betreibe. Und das finanziert ja niemand so einfach. Deswegen hat man gesagt, na, lassen wir es halt. Aber ich glaube, der Aufwand muss getrieben werden, denn wir wollen nicht, dass am Start von Rennen Asthma-Spraydosen rumliegen, dass Leute solche Sprays inhalieren, auch wenn sie kein Asthma haben. Das ist Missbrauch, das will niemand haben.
Sie haben auch gerade erzählt, dass Sie auch selber hier Sportler behandeln. Sehen Sie da ein Problem darin, dass Sie sowohl Sportlerinnen und Sportler behandeln, als auch gleichzeitig in dem Bereich forschen?
Also wir werden natürlich keine Sportler in diese Studie aufnehmen, die wir selbst als Patienten behandeln. sondern da gibt es eine klare Trennung zwischen der Studie und der Ambulanz. Und es wird keinesfalls wird es dazu führen, dass Leistungssportler, die um Medaillen kämpfen, in der Studie teilnehmen. Wir haben da ein ganz klares Monitoring-System und auch die Untersuchungsergebnisse sind verblindet, sodass jetzt nicht direkt ein Sportler lernt, was ihm nützt und was ihm nicht nützt. Sondern wir trennen natürlich diese ärztliche Tätigkeit ganz streng von der wissenschaftlichen Tätigkeit.
Aber kann man das trennen?
Ja, man kann das schon trennen. Es kommt bei der Wissenschaft darauf an, wie man es betreibt. Wir tun keine Ergebnisse verheimlichen. Ganz im Gegenteil, wir erzählen schon vorher, wie wir die Studie betreiben. Die Ergebnisse bekommt die WADA und es dient dazu, eine bessere Regulation zu machen. Das heißt, wir wollen die Behandlung rationaler machen, begründeter und kontrollierter. Und das bedeutet, das können aber nur Sportmediziner machen. Denn diese Versuche, die wir machen, können sie nur mit Fachkenntnis machen. Sie können nicht, der normale Lungenarzt, der interessiert sich für sowas nicht, dem ist das auch egal. Wir brauchen diese Fachkompetenz, aber diese Fachkompetenz bedeutet auch, dass wir besonders sorgfältig unsere Wissenschaft betreiben. Wir können nicht einfach sagen, jetzt untersuchen wir mal was. Und Sie sehen bei dem Aufwand, den wir hier treiben, wir haben eine Phase-1-Studie, wir haben über 20 Leute, die an der Studie teilnehmen, wir haben Partner, wir haben regulatorische Behörden eingeschaltet. Das zeigt, dass wir als Sportmediziner das machen dürfen, nach meiner Meinung. Wir müssen es sogar machen, denn wer will denn sonst den Nachweis führen? Und wir müssen aber diese Verantwortung sehr sorgfältig wahrnehmen. Und da stellen wir uns auch der Öffentlichkeit, um das zu zeigen, dass wir das tun.
Trotzdem sieht der DSB das ja auch kritisch. Und es gibt ja auch nicht umsonst Bestrebungen, hier in Baden-Württemberg eine Kommission einzuführen, eine unabhängige, wo genau solche Fälle auch geprüft werden. Und diese Trennung existiert ja dann eigentlich doch nicht, weil die Erkenntnisse, die Sie gewinnen, können Sie ja trotzdem dann bei der Behandlung von den Kaderathleten nutzen.
Also erstmal ist diese Kommission eine super Idee, die auch von den Untersuchungsstellen mit aufgebracht wurde. Und ich habe das schon vor vielen Jahren gefordert, weil genau diese Vorberatung eine ganz wichtige ist. Sie können in der Sportmedizin nicht einfach so forschen. Sie können überall, dürfen Sie nicht einfach so forschen. Aber gerade in der Sportmedizin müssen Sie die speziellen Bedingungen des Sports kennen. Und deswegen finde ich es sehr gut, dass diese Kommission eingerichtet wurde. Und wir haben auch, diese Kommission arbeitet ja schon. Die wird diese Studie speziell als Maßstab nehmen, um zu sehen, wo die Regulationen verbessert werden können, wo gibt es Dinge, die so weitergeführt werden dürfen. Und ich war selbstverständlich bereit, diese Studie der Kommission in allen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Und es wird ein Modell sein, in dem wir künftige Tätigkeit der Sportmedizin bewerten. Und das finde ich hervorragend, wenn unabhängige Wissenschaftler und Ethiker, das sind ja auch ganz anerkannte Leute, wenn die uns auf die Finger schauen, das lasse ich gerne zu, weil wir können ja nur dadurch besser werden.
Sagt Sportmediziner Jürgen Steinacker über seine neue Studie über die Wirkung von Asthma-Sprays. 3 Gold und eine Silbermedaille, das ist bis jetzt die Bilanz der deutschen Schwimmerinnen und Schwimmern bei der Paraschwimm-WM in London. Ein durchaus starkes Ergebnis, weil im aktuellen WM-Aufgebot von 15 Sportlerinnen und Sportlern 10 18 Jahre alt oder jünger sind. Aus diesem Grund habe ich vor der Sendung die Bundestrainerin Ute Schinkitz gefragt, warum es diesen, in Anführungszeichen, Jugendwahn gibt.
Ich bin selbst überrascht eigentlich, weil ich kenne ja die Athleten schon sehr lange und begleite sie schon über einen längeren Zeitraum und weiß jetzt gar nicht so dass ganz genau, dass da 10 junge Menschen, so junge Sportler mit uns im Team sind. Für mich sind sie schon so ein bisschen über die ganzen letzten 3 Jahre ins Team hineingewachsen. Und ich freue mich natürlich sehr, weil wir ja schon im Nachwuchsbereich aufholen müssen, was den Weltmaßstab anbetrifft. Und dass Sie hier auch mit Leistungen überzeugen, das freut mich besonders.
Ihre Athletin Verena Schott hat gesagt, dass es viele Jahre lang eben nicht geklappt hat, den Nachwuchs so heranzuführen, wie das anscheinend im Moment gelingt. Was hat sich denn geändert?
Ja, das ist halt ein weites Thema, sag ich mal. Also im Spitzenbereich haben wir durch meine Anstellung als Bundestrainerin, dann haben wir noch eine Anstellung als Bundestrainerin Nachwuchs und in der Diagnostik sind wir gut besetzt. Aber was in den Landesverbänden noch passieren muss, da sind wir eigentlich noch nicht zufrieden. Ich kann eigentlich jetzt nicht so sagen, dass es jetzt sich erst in den letzten Jahren so deutlich verbessert hat, wie das Verena jetzt gesagt hat. Es wachsen ganz einfach zu wenige Athleten, die aber dann natürlich gehegt und gepflegt werden in die Nationalmannschaft hinein.
Was müsste sich denn Ihrer Meinung nach ändern in den Landesverbänden?
Wir wünschen uns und arbeiten daran, dass in jedem Landesverband zumindest ein hauptamtlicher Trainer für das Paraschwimmen verantwortlich ist, der dann erstmal auch die Sportler sucht und findet, Gespräche führt mit den Vereinen, des olympischen Sports, mit den Behindertenvereinen, also dass eine Führungsperson auch da ist, die diesen ganzen Prozess mit begleiten kann. Weil wir erleben es immer wieder, dass wir auch Athleten mit Handicap zu den Schwimmvereinen gehen und dort aber Probleme haben, dass sie mit integriert werden. Weil wir haben ja in Deutschland die Problematik der Schließung der Schwimmhallen, der geringen Kapazität der Wasserfläche. Und wenn natürlich dann noch Kinder kommen mit Handicap, dann wird es noch mal etwas schwieriger, je nach Art des Handicaps natürlich. Das sehe ich als Hauptproblem mit an.
Das heißt, es gab in den vergangenen Jahren nach dem, sagen wir mal, Boom durch die Paralympics 2012 in London, gab es dort nicht genügend Verbesserungen aus Ihrer Ansicht nach und auch noch nicht das wachsende Problembewusstsein eben vielleicht auch bei den Vereinen, dass man da Strukturen schaffen muss?
Ja, das ist das eine. Und zum anderen war international die Leistungsdichte 2012 lange nicht so hoch, wie es jetzt in den letzten Jahren sich entwickelt hat. Und einen Schwimmer baut man über sehr lange Zeit auf. Das unterscheidet sich nicht im olympischen Bereich, unterscheidet sich nicht im paralympischen Bereich. Wir brauchen auch 10 Jahre und die müssen dieses Grundlagentraining, Aufbautraining, Anschlusstraining durchlaufen. Das sieht man ja auch ganz besonders bei Elena Kraftzow, die ja 2012 zwar hier eine Silbermedaille gewonnen hat, aber mit einer viel langsameren Zeit, als was sie sich jetzt durch ein kontinuierliches Training Step by Step erarbeitet hat. Und da fehlt bei uns ganz einfach die Breite, dass wir das auch erreichen, was vielleicht auch andere Länder in der Breite erreichen. Siehe zum Beispiel Italien, die sich da sehr gut entwickelt haben. Und dafür brauchen wir die Arbeit an der Basis. Wir brauchen die Trainer, Übungsleiter, die mit den Kindern arbeiten. Wir brauchen die Landesverbände. Die Struktur in Deutschland ist so, dass die Vereine in den Landesverbänden integriert sind. Und dort brauchen wir die Trainer und Übungsleiter.
Jetzt gab es bei dieser WM 3 Goldmedaillen von Taliso Engel, Elena Kraftzow und Verena Schott. Die hat außerdem noch eine Silbermedaille geholt. Wie zufrieden sind Sie denn mit dieser Bilanz, auch im Hinblick auf die Paralympics in Tokio im nächsten Jahr?
Wir sind ja noch nicht ganz am Ende unserer Weltmeisterschaft. Wir haben ja heute noch die Finals und morgen noch ein heißes Eisen im Feuer. Und das ist so, dass die alten Rennsportler, die schon länger dabei sind, dass die Verena Schott und die Elena Kraftzow die Medaillen natürlich holen wollen, weil sie auch schon im Weltmaßstab entscheidend mit einer Rolle gespielt haben. Bei Taliso Engel ist die Sache natürlich ein bisschen anders. Er ist dort in Nürnberg sehr gut aufgebaut worden von seinen Trainern und dort kam die Goldmedaille für uns schon etwas überraschend, weil wir haben natürlich geliebäugelt, vielleicht mit einer Medaille, weil wir anhand der Startlisten sehen können, dass da was drin ist, aber dass er sich dann nochmal so steigern kann bis hin zur Goldmedaille, das ist natürlich sensationell gewesen.
Die Bundestrainerin Ute Schinkitz über den Goldmedaillengewinner Taliso Engels bei den Paraschwimm-Weltmeisterschaften in London. Sie war Nummer 1 in der Tennis-Weltrangliste, hat 4 Grand-Slam-Titel gewonnen und hat bei über 40 WTA-Turnieren gesiegt. Die belgische Tennisspielerin Kim Clijsters war jahrelang eine der besten Spielerinnen der Welt. 2012 beendete sie ihre Karriere, unter der Woche kündigt sie aber an, wieder zurückzukehren. Und damit reiht sie sich ein in eine lange Liste von Sportlerinnen und Sportlern, die es mit dem Spitzensport nicht lassen können. Jürgen Kalver über gelungene und misslungene Comebacks.
Sie hatte schon eine Weile auf der Idee herumgekaut, aber vor ein paar Tagen stand fest, Kim Clijsters, vor mehr als 10 Jahren Nummer 1 im Frauentennis und Gewinnerin von 4 Grand-Slam-Turnieren, will es noch einmal wissen.
Let's do this. Let's come back one more time. See you in 2020.
Die offizielle Mitteilung, wie heute üblich, ging per Video über die sozialen Medien raus und sorgte für Schlagzeilen. Dabei ist es bereits das 2. Comeback der Belgierin. Das erste gab sie 2009, nachdem sie verletzungsbedingt eine Pause von 2 Jahren eingelegt hatte. 2012 schien allerdings endgültig Schluss. Nun ein neuerlicher Sinneswandel. Mit inzwischen 36 Jahren sucht die Mutter von drei Kindern zwischen 2 und 11 im Sport nach einer Bestätigung, die im Alltag fehlt.
Ich bin wieder stärker und fitter geworden. Aber ich mag die Herausforderung. Ich bin überrascht, wie einfach es ist, sich im Training durchzubeißen. Es ist ein zufriedenstellendes Gefühl, so etwas wieder zu erleben.
Schon mancher Spitzenathlet hat in fortgeschrittenem Alter den Weg zurück in die Arena probiert. Man denke an Muhammad Ali, Michael Jordan, Henry Maske oder Michael Schumacher. Mal lief es besser, mal aber auch nicht. Das vermessenste Beispiel: Schwimmlegende Mark Spitz. 20 Jahre nach seinen 7 Goldmedaillen von München 1972 versuchte er, sich erneut für Olympische Spiele zu qualifizieren. Er sagte damals in einem Interview: Das war am Anfang so wie Flitterwochen. Ich habe mich nicht sehr angestrengt. Jetzt strenge ich mich an. Spitz strich damals bei Wettbewerben respektable Antrittsprämien ein, aber eine bessere Zeit als 58,03 Sekunden über 100 Meter Schmetterling, der Strecke, auf die er sich konzentrierte, war nicht drin. Er blieb damit 4 Sekunden hinter seiner alten Bestzeit zurück. Daher ging es George Foreman schon erheblich besser. Der stieg 1987 nach einer Pause von 10 Jahren wieder in den Ring, besaß aber jede Menge Ausdauer und gewann 1994 im gestandenen Alter mit 45 gegen seinen Landsmann Michael Moorer wieder den Weltmeistergürtel. Seine Rechnung ging komplett auf. Ich hatte ein Rolls-Royce-Cabriolet, Swimmingpools in mehreren Häusern, aber ich machte mir Sorgen wegen des Jugendzentrums, das ich gegründet hatte. Ich wusste, ich muss wieder Geld verdienen. Am besten, wenn ich Boxe und Schwergewichtsweltmeister werde. Als junger Faustkämpfer galt Foreman als totaler Unsympath. In seiner zweiten Karrierephase wurde er zum Strahlemann und gütigen älteren Herrn, der zwar ein paar Kilos zu viel mit sich herumschleppte, aber noch immer eine sehr, sehr harte Rechte landen konnte. Auch Lance Armstrong dachte 2008 bei seinem Comeback an sein Image. Das Ziel, sich einen Heiligenschein als Kämpfer gegen den Krebs zu verdienen. Der Schritt brachte eine ganze Lawine ins Rollen, als sein ehemaliger Mannschaftskollege Floyd Landis die Dopingpraktiken des Texaners enthüllte. Am Ende wurde er lebenslang gesperrt. Die bittere Erkenntnis, die formulierte er in einem Fernsehinterview, als er 2013 ein Geständnis ablegte. Das Comeback war der größte Fehler seines Lebens gewesen.
Do you regret now coming back?
I do. We wouldn't be sitting here if I didn't come back.
Der Sportpsychologe Dr. Christian Reinhardt aus Magdeburg, der häufiger von Athleten zu Rate gezogen wird, wenn sie über ein Comeback nachdenken, versteht den Kitzel. Die Motivationslage ist bei vielen ähnlich, sagt der Autor des Buchs Yes You Can, ein Leitfaden für das Mentaltraining im Sport und Alltag.
Ganz wichtiger Faktor aus meiner Sicht ist einfach das Erleben, was die Sportler haben rund um Wettkämpfe. In Teilen einfach so extrem, wie man es außerhalb des Leistungssports einfach ganz, ganz selten bis gar nicht hat. Viele Sportler haben sich eben teilweise von früher Kindheit an definiert über sportlichen Erfolg. Und es gibt eben Sportler, die kommen damit sehr viel besser klar und können auch umswitchen. Und es gibt Sportler, die fallen erstmal da in ein sehr, sehr großes Loch. Da ist es natürlich extrem verlockend, da nochmal anzuknüpfen, nochmal sich im Mittelpunkt zu stellen, nochmal für den sportlichen Erfolg gefeiert zu werden.
Ein Bericht von Jürgen Kalver war das über sportliche Comebacks. Ein Comeback brauchen auch die deutschen Volleyballer bei der WM. Verlor das Team auch das 2. Gruppenspiel gegen Belgien mit 2:3. Einzelheiten zu diesem Spiel und zum Topspiel der Bundesliga. Da steht es immer noch 1:1, dann um 22.50 Uhr. Das war Sport am Samstag mit Maximilian Rieger. Danke im Namen des gesamten Teams fürs Zuhören.